Herr Jesus Christus, wir dir danken, dass du uns in deinem Wort und auch durch Lieder deutlich machst, dass du immer größer bist als alle Herausforderungen, die wir haben und vor denen wir manchmal in die Knie gehen und wo wir zittern. Und wir bitten dich, dass auch dieser Gottesdienst und auch das Abendmahl, das wir zusammen feiern, dazu dient, dass wir auf dich schauen, auf deine Größe, auf das, was du an Geschenken für uns hast, an deine Wegweisung auch, dass wir erkennen, wo du uns lang führen willst. Leite uns auf rechter Straße um deines Namens willen, durch dein Wort und durch deinen Geist. Darum bitten wir dich. Amen. Freust du dich auf das Abendmahl? Ich glaube jetzt, wenn wir die ganzen Stimmen auffangen könnten, dann wird es Leute geben, die sagen, ja, und es gibt Leute, die sagen, nein, eigentlich nicht. Als Jugendlicher habe ich mich ganz selten auf das Abendmahl gefreut. Eigentlich überhaupt nicht. Weil im Zusammenhang des Abendmahls Worte stehen wie, also 1. Korinther 11, ein jeder prüfe sich selbst. Wer unwürdig am Abendmahl teilnimmt, isst und trinkt sich zum Gericht. Deswegen gibt es viele Kranke unter euch. Und die Frage war, ich habe das sehr ernst genommen, bin ich heilig genug? Bin ich würdig, am Abendmahl teilzunehmen? Und meistens war ich nicht. Also habe ich es vorbeigehen lassen. Das war keine schöne Situation. Ich hatte wirklich Angst, dass Gott mich straft. Wie soll man da Abendmahl feiern? Dann habe ich entdeckt, dass Gott mich liebt. Ich war ja schon längst bekehrt und getauft und das hat ein paar Jahre gedauert, bis das so eingesickert ist. Interessanterweise durch ein Konzert von Arno und Andreas. So, die Leute in meinem Alter werden den noch kennen, die einfach so locker und fröhlich und frei erzählt haben, wie sie Jesus erleben. Das hat mich schwer beeindruckt und dann natürlich auch durch Jugendarbeit und durch manche Predigten, die ich gehört habe. Aber das Wissen hat eben nicht ausgereicht, dass Gott mich liebt. Es musste auch ins Herz sinken. Und das waren ganz tolle, aber auch lange Prozesse. Und dazu kam, dass ich den Zusammenhang dieser Aussagen, also dieser schweren Ermahnungen, die Paulus gibt, besser verstanden habe. Nämlich, dass es in Korinth große soziale Unterschiede gab. Es gab eben die reichen Leute, Voraussetzung so, das Abendmahl wurde im Zusammenhang eines richtigen Abendessens gefeiert. Und dann gab es reiche Leute, die hatten eher Feierabend, die kamen dann schon mal zusammen und haben schon mal das Buffet geplündert. Und die, die ärmer waren, mussten länger arbeiten. Für die gab es die Reste. Und da sagt Paulus, das geht nicht. Also das Abendmahl führt uns zusammen als Gemeinschaft vor dem Thron Gottes und an den Tisch Jesu. Wie könnt ihr solche Unterschiede machen? Das ist nicht das, was Jesus unter Abendmahl verstanden hat. Da war keine Einheit, keine Wertschätzung. Und Jesus hatte alle, sogar Judas, zum Abendmahl eingeladen. Alle waren ihm gleich wichtig, auch wenn nicht alle die gleiche Entscheidung für ihn getroffen haben. Also dadurch verlor ich die Angst vor der Abendmahlsfeier. Einmal, als ich gemerkt habe, ey, Gottes Liebe sickert so langsam in mein Herz ein. Und zweitens, dass ich den Zusammenhang in dieser Bibelstelle besser verstanden habe. vor. Und da atmete ich auf, ich durfte teilnehmen. Es war nicht mehr eine Belastung, Abendmahl zu feiern, sondern ich war ja eingeladen. Aber warum ist diese Feier Jesus so wichtig? Das war mir lange nicht klar. Und dann entdeckte ich immer mehr, dass Jesus sich freut, mit mir zusammen zu feiern. Dass er mich herzlich willkommen heißt. Dass er sagt, schön, dass du da bist. Komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Lass uns gemeinsam Brot brechen und aus dem Kelch trinken. Vor ein paar Wochen kam ein neuer Impuls, wirklich schon ein paar Wochen her. Wir feiern eben in der Regel nicht mehr Abendmahl mit einem gemeinsamen Essen zusammen. Gleichzeitig bleibt diese Frage, die in Korinth virulent war, also brennend gebrannt hat, wie gehen wir miteinander um? Was denke und rede ich über jemand anders? Gehe ich jemandem so aus dem Weg, dass ich ihn nicht mehr freundlich grüßen kann? Jemand kam zu mir und sagte, wir wollen doch versöhnt zum Abendmahl gehen, also Abendmahl zusammen feiern. Wäre es da nicht sinnvoll, das Vaterunser vor dem Abendmahl zu beten? Denn da kommt ja dieser Satz vor, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da kann ich dann auch meine negativen Gefühle gegenüber anderen abladen bei Jesus. Und einfach um Vergebung bitten. Oder Vergebung aussprechen und mich zu neuem Verhalten entscheiden. Das fand ich eine sehr gute Idee und deswegen werden wir das heute so umsetzen. Und ich lese erstmal Matthäus 6, Vers 9 bis 15. Da steht nämlich das Vaterunser und ich lese es im Zusammenhang und auch die Verse, die danach stehen. Und ich lese es nach dem Luthertext, weil der... wenn wir das Vaterunser beten, ist der Luthertext nach Matthäus die Grundlage. Jesus sagt, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn, so spricht Jesus weiter, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird auch euer Vater eure Verfehlungen nicht vergeben. Das ist schon wieder ein hartes Wort am Ende, oder? Jesus lehrt uns, ich möchte ganz kurz auf den Zusammenhang des Vaterunsers eingehen, er lehrt uns am Anfang, auf Gott zu schauen. Das sind so die ersten drei Bitten. Und dann kommen unsere Bedürfnisse, also täglich Brot heißt ja das, was wir zum Leben brauchen, Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, dann dieses vergib uns unsere Schuld, da geht es um Beziehungen und dann führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen, da geht es um Anfechtung, also um den, der uns von Jesus wegziehen will, durch Erlebnisse, die uns entweder in eine falsche Richtung führen oder die uns sehr viel Mühe machen. Und Jesus lehrt uns, mit dem Vater im Himmel zu beginnen. Dahin geht unsere Aufmerksamkeit, unsere Bedürfnisse kommen an zweiter Stelle. Erstmal geht es darum, was die Bedürfnisse Gottes sind, was er auf dem Herzen hat. Und dann beginnt er damit, dass wir zum Vater beten, also unser Vater. Ne, dieses, wir beten immer Vater unser, das ist so üblich, das kommt aus der lateinischen Sprache, da heißt es Pater Noster und das ist irgendwie hängen geblieben. Grammatisch müssten wir eigentlich sagen, richtig sagen, unser Vater. Unser Vater, es geht um Beziehungen. Es geht um einen Gott, der nahe sein will. Nicht auf Distanz, nicht irgendwo da oben und wir hier unten. Sondern der sich mir zuwendet. Abba steht da. Das ist ein Begriff, ein hebräischer Begriff. So redeten israelische Kinder ihren Vater an. Auch erwachsene Kinder redeten ihren Vater an. Es war eine liebevolle Anrede und gleichzeitig voller Respekt. Unser Vater. Unser Vater. Christsein funktioniert nie allein. Die Bibel kennt das nicht. Es funktioniert nur zusammen. Jesus beruft 12 Männer in seine Nachfolge. Dann drumherum sind, wenn wir die in den Evangelien lesen, immer noch ganz viele, die auch mit dabei sind. Dann, also jetzt lesen wir nach der Auferstehung, 500 ersehen auf einmal den auferstandenen Christus. Als der Heilige Geist ausgegossen wird, sind 120 zusammen. Gott stellt uns zusammen. Allein geht man ein, das ist so ein alter Spruch. Also es geht darum, natürlich ist Gott auch mein Vater, mein Jesus, auch mein Heiliger Geist. Da wird es schon ein bisschen komisch, ne? Ja, ich habe eine persönliche Beziehung zu Jesus. Das ist ja das Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, aber es heißt unser Vater, so lehrt Jesus uns. Er lehrt uns immer auch die anderen im Blick zu behalten. Wenn wir über andere reden, die auch Jesus nachfolgen, dann reden wir immer über ein anderes Kind des Vaters im Himmel. Immer über jemand, für den oder die Jesus auch gestorben ist, sein Leben gegeben hat. Wenn ich den anderen ehre und liebevoll behandle, dann ehre ich den Vater damit. Umgekehrt gilt es auch, wenn ich das nicht tue, wenn ich also jemanden abwerte, wenn ich schlecht über jemanden rede, dann sage ich im Grunde genommen zum Vater im Himmel, sag mal, was hast du dir da für ein Kind angeschafft? Im Grunde genommen ist es eine Kritik an Gott. Also, wenn ich auf jemanden herabsehe, mich über ihn oder sie empöre, über jemand anders herziehe, schlecht rede, ihm nicht freundlich begegne, dann habe ich ein Problem mit dem Vater im Himmel. Und die Frage ist, wollen wir das? Willst du das? Will ich das wirklich? Und wir müssen dabei sehr ehrlich und realistisch mit uns umgehen. Das ist ein normales Verhalten für Leute, die auf dieser Welt geboren sind und die sich nicht nach dem richten wollen, was Jesus sagt. Und das ist in uns drin. Indem ich auf jemanden herabsehe und abwerte, stehe ich ja selber besser da. Das ist doch cool, oder? Es kennt ihr Garfield, ne, diesen dicken Kater. Ich weiß, ich bin schon älter, ne? Aber Garfield sagt, wenn du dünn erscheinen willst, musst du dich mit dicken Leuten umgeben. Brauchst du keine Diät. Also, und wir machen das alle unbewusst, ich auch. Indem ich auf jemanden herabgucke, bin ich doch besser. Also stehe ich doch viel besser da. Unser Vater, so beginnt es, unser Vater. Jesus stellt uns zusammen in einer Zusammenstellung, die wir uns nie ausgesucht hätten. Und Jesus vertraut uns, dass wir damit klarkommen. Mit seiner Hilfe. Also im zweiten Teil, da geht es um die Grundbedürfnisse, das hatte ich gerade schon gesagt, da kommt dann dieses, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir werden schuldig aneinander. Wir werden schuldig aneinander. Jesus sagt, das ist so. Also redet nicht drum rum. Vertuscht es auch nicht. Es ist so. So ist das Leben. Es gibt keine Gemeinschaft, ohne dass ich jemanden anderes verletze und der andere oder die andere mich verletzt. Es funktioniert nicht. Es geht nur darum, wie gehen wir damit um. Mit dieser Schwäche unseres Lebens. Wir werden schuldig. Und Jesus weiß das. Beziehungen sind niemals einfach. Wir tun das unbewusst und manchmal, wenn ich richtig getroffen bin oder mich ärgere, dann will ich dem anderen auch eine reinwürgen. Passiert automatisch. Eigentlich will ich es nicht, aber es rutscht dann raus. Eine menschliche Reaktion. Eine, wo wir nicht sagen sollten, ich bin eben so. Sondern eine Reaktion, wo Jesus sagt, die Jesus verändern möchte. Und er schafft es auch mit uns. Vergebung ist das wichtigste Anliegen, das Jesus hat. Und er spitzt das nochmal zu in Vers 14 und 15, nach dem Vater unser. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung braucht jemand, der schuldig geworden ist. Ansonsten braucht ihr nicht vergeben. Werde ich gleich noch auf dein Buch hinweisen, da sagt die Autorin, Vergebung ist für etwas, was du nicht vergeben kannst. Also, was richtig schwer ist. Wenn jemand schuldig geworden ist, ist die logische Konsequenz, oder gibt es logische Konsequenzen, und in unserem Denken ist das Strafe. Wer zu schnell fährt, kriegt ein Ticket, wenn er erwischt wird. Wenn du sehr viel schneller fährst, verlierst du deinen Führerschein für einen Monat. Wenn du noch schneller fährst, wird es noch kritischer. Also das ist die logische Konsequenz. Wenn mir der vergibt, der Autorität hat, dann werde ich freigesprochen und brauche die Strafe nicht zu bezahlen. Wenn ich einen gnädigen Polizisten erwische, der mal ein Auge zudrückt, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ob sie das überhaupt dürfen, heißt es. In der Bibellese war vor einigen Tagen die Begegnung der Frau mit Jesus, die mit ihren Tränen seine Füße nass macht, mit ihren Haaren die Füße abwäscht und dann kostbares duftendes Öl auf seine Füße gießt. Und Jesus sagt zu ihr, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Der liebt auch viel. Jesus lehrt uns in diesem Gebet zuerst auf unsere eigene Schuld zu gucken. Bevor ich mit dem Finger auf andere zeige, also nimm wahr, was in dir vorgeht, wer du selbst bist und dass du selbst nicht perfekt bist. Zuerst einmal brauche ich Vergebung. Und manche leben so, dass sie die Schuld immer beim anderen sehen. Ich habe nichts falsch gemacht. Sie sehen auf sich und finden nichts, was Vergebung brauchen würde. Wirklich schade. Denn wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Der erlebt auch viel Liebe. Wie willst du Jesus lieben, wenn du dein eigenes Versagen nicht in den Blick nimmst? Schade auch, denn du widersprichst dem Wort Gottes. Römer 3, 22 und 23, darin sind die Menschen alle gleich, alle sind schuldig geworden und spiegeln nicht mehr die Herrlichkeit wider, die Gott dem Menschen ursprünglich verliehen hatte. Das gilt für Juden und Nichtjuden, das gilt für Gläubige und für Menschen, die Jesus nicht vertrauen. Und gleichzeitig ist das natürlich eine verständliche Reaktion, denn wer schuldig ist, wird von anderen angeklagt, beschämt, bloßgestellt. Wer schuldig ist, wird bestraft und erniedrigt. Das war in der ganzen Menschheitsgeschichte so. Und deshalb muss ich natürlich alles tun, damit ich gut dastehe, weil ich will nicht öffentlich beschuldigt werden. Mit allen Konsequenzen, die damit zusammenhängen. Und ich muss deutlich machen, dass andere viel mehr falsch sind als ich selbst. Also zuerst bin ich dran. So läuft das Vaterunser. Vergib mir meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Zuerst sind wir dran. Und die Bibel sagt uns deutlich, eben das, was uns von Gott trennt, wo wir schuldig geworden sind an ihm und aneinander, das macht mich eben nicht würdig, am Abendmahl teilzunehmen und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das gilt uns allen. Aus unserer eigenen Lebenswirklichkeit sind wir nicht würdig, keiner von uns. Und deshalb diese Einladung, komm zu Jesus. Also lauf nicht von ihm weg. Weil er möchte nicht strafen, sondern er möchte vergeben. Er hat die Strafe auf sich genommen. Er möchte von Schuld reinwaschen. Er kann das und er darf das, weil er der Sohn Gottes ist, weil er für dich und mich gestorben und auferstanden ist. Also begegne dem, der dir liebevoll begegnet, der dich nicht in den Dreck tritt, der dich nicht bloßstellt, der dir sagt, du bist wertvoll, du bist geliebt, du bist willkommen im Vaterhaus Gottes. Dafür, sagt er, bin ich gestorben und auferstanden. Wenn du zu mir kommst, dann entferne ich den Makel, der auf deinem Leben liegt. Schuld und Scham und Angst und Verletzung. Alles, was dich von Gott trennt. Und dann kann und sollst du aufrecht und würdevoll zum Abendmahl kommen und auch wieder weggehen und nicht als geprügelter Hund. Wer das erlebt, vergibt auch gern denen, die an ihm oder ihr schuldig werden. Erst dann kann ich das überhaupt auch, wenn ich das selber für mich erlebt habe. Wenn du nicht vergeben kannst, dann ist wirklich die Frage, hast du verstanden, was Jesus für dich getan hat? Hast du in der Tiefe ergriffen, wie sehr er dich freispricht? Und dass du nichts mehr zu fordern brauchst von anderen? Wenn du nicht vergeben kannst, hast du weder erkannt, wie schuldig du selbst geworden bist, und noch hast du erlebt, wie sehr Jesus dich liebt. Und das ist aber das Angebot, das Jesus macht. Ey, komm doch zu mir, komm zu Jesus. Es kann auch sein, dass du gerade diese Liebe Gottes nicht erlebst, weil du anderen nicht vergibst. Die Mauer der Anklage, die du zwischen dir und jemand anderen aufbaust, steht auch zwischen dir und Gott. Wer nicht vergibt, sperrt Gott auch aus seinem Herzen aus. Oh Leute, ich weiß selbst, wie schwer das ist. Wenn eine Handlung oder ein Wort dich so getroffen hat, dass es wie ein Messer im Herzen sitzt, und dann jemand kommt, ey, das musst du vergeben, und dann drehst du das Messer noch im Herzen um, das ist vielleicht die schwerste Arbeit, die wir zu leisten haben. Das ist ein riesiger Kampf. Und wir schaffen das nicht mit unseren menschlichen Möglichkeiten. In der Regel zumindest nicht. Wir müssen das lernen. Wir müssen, weil das fliegt uns nicht zu. Deswegen entweder wir lernen es oder wir können es nicht. Und ein erster Anfang ist zu beten, hilf mir. Ich will tun, was du sagst, aber ich kann es nicht. Hilf mir. Und eine weitere Hilfe wäre, dass ich meine Gefühle brodeln lasse, aber mein Kopf sagt, ich entscheide mich zu vergeben. Mit dem Verstand. Mein Herz will nicht, meine Gefühle wollen nicht, aber ich entscheide mich zu vergeben. Und dann im Namen Jesu zu beten. Im Namen Jesu, ich vergebe dem oder der, dass sie das und das und das getan hat. Das heißt, ich darf benennen, was Unrecht war. Ich darf das sagen. Ich darf es vor Gott aussprechen. Ich muss nicht so tun wie, war nicht so schlimm und alles schwamm drüber. Nein, Vergebung heißt, da ist Schuld passiert. Und ich darf das benennen und sagen, Herr, hilf mir es vergeben, weil ich bin nicht Richter, sondern du bist Richter. Du entscheidest. Das sind die Anfänge. Wichtig eben das zu wissen, ich muss das lernen. Ich kann das nicht von mir aus. Das wäre ein gutes Projekt, da Predigten und Bibelstundenreihen und Seminare zu machen, um an der Stelle einander zu helfen, auch zu sagen, wie hast du das denn geschafft? Oder wo kämpfst du denn mit? Es gibt dieses Heft Vergeben lernen, die Kunst innerlich frei zu leben von Kerstin Hack. Ich habe ein paar davon mit. Das sind so 28 kurze Andachten. Viele von euch lesen ja Andachtsbücher. Das wäre ein Projekt für 4 Wochen. Sich damit zu beschäftigen, was Vergeben nicht ist, zuerst. Und dann sich daran zu arbeiten, wie geht das denn? Wie kann ich das umsetzen, ohne dass ich selber heuchle. Denn wer vergibt, der erlebt Folgendes. Vergeben heißt, einen Gefangenen freizugeben und dann festzustellen, dass der gefangene Mann selbst war. Du kommst in die Freiheit. Dem anderen vergeben befreit mich. Abendmahl zu feiern bedeutet, ich nehme Jesu Vergebung an. Wenn du hierher kommst und sagst, ich will am Abendmahl teilnehmen, sagst du gleichzeitig, ich brauche Vergebung. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht gut. Also nicht so gut, dass alles in Ordnung wäre. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und es bedeutet auch, ich sage, Jesus, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, vielleicht, aber ich will auch vergeben. Bitte hilf mir. Abendmahl zu feiern bedeutet auch, dass wir mit allen anderen Lasten, die wir haben, zu Jesus kommen und sie bei ihm abladen. Ich lasse gleich eine Minute Stille. Und in der Zeit legt doch Jesus einfach alles hin, was zwischen dir und Gott steht. Bitte ihn um Vergebung, wenn da was aufleuchtet bei dir. Und ich mache das auch, was aufleuchtet bei mir. Und in der Zeit auch zu benennen, was zwischen mir und anderen steht. Vergib oder sag, ich will vergeben, Herr, hilf mir. Und du kannst ihm auch sagen, ich will dich vergeben. Das schaffe ich jetzt nicht und das will ich jetzt auch nicht. Aber dann bist du ja auch im Gespräch mit ihm und hör ihm zu, was er dazu sagt. Also sprich mit ihm. Und du kannst auch sagen, wo du dich selber schuldig fühlst, Jesus, ich nehme deine Vergebung für mich an. Du kannst auch sagen, ich vergebe mir selbst, nicht weil ich dazu das Recht hätte, sondern weil Jesus mir vergeben hat. Herzliche Einladung dazu. Berthold Balders hat ein Gebet mitgebracht, das genau in diese Richtung geht. Das will er uns jetzt vorlesen. Ich kann das auch halten. Das ist da hoch. Ja, alles gut.
Ja, wir danken für die klare Verkündigung. Die Hilfe ist wirklich bei Jesus. Ich habe gestern Post erhalten und habe dann festgestellt, das könnte passen zu der Predigt morgen. Ich wusste ja gar nicht, was er sagt. Aber das hat Gott so geführt und ich habe Post erhalten und da ist etwas ganz Besonderes drin. Es geht ja um das Thema, erlöse uns von dem Bösen in der Welt. Sieht ja ganz schlecht im Augenblick aus. In unserem Land, vielleicht in unserem Leben. Überall ist das Böse. Was kann man da machen? Man kann beten, man kann die Hilfe Jesu annehmen. Und da hat jemand ein Kontrastgebet formuliert und das fand ich so gut und passend für unsere Situation in der Welt, in unserem eigenen Leben und auch in der Gemeinde. Und wir hören das einfach mal und sagen dann laut Amen. Kontrastgebet. Ich kann mir den Kopf zerbrechen, das Hirn zermartern, kann fieberhaft aus eigener Kraft nach Lösungen und Auswegen suchen, oder ich kann darauf vertrauen, dass du, Herr, mir hilfst und es auf deine Weise richtest. Ich kann mich ärgern, Gift und Galle spucken, Tod und Teufel fluchen und diesem und jenem die Pest an den Hals wünschen, oder ich kann vergeben, wie du, Herr, vergibst und nach Frieden suchen. Ich kann mein Herz rasen hören, es bis zum Hals klopfen lassen, kann da und dort hektisch und gehetzt dieses und jedes tun. Oder ich darf wissen, dass meine Seele Ruhe findet bei dir, Herr, der du meine Hilfe bist. Psalm 62. Das wollen wir annehmen und wäre wunderschön, wenn wir solch ein Gebet alle mitsprechen können.
Jetzt sag mal Amen noch.
Amen, ja natürlich.
Vielen Dank. Ich lasse jetzt diese eine Minute Stille und dann beten wir das Vaterunser zusammen. Und in aller Schwachheit beten wir das zusammen. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber Jesus ist perfekt, das ist gut. Also, eine Minute Stille. das Vaterunser zusammen beten und da auch alle mit hineinnehmen, von denen wir wissen, dass sie krank sind, dass sie leiden, dass sie trauern. Und das halten wir alles Jesus hin. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.